Ja, Micha, vielen Dank für die Einleitung. Die Kombi haben wir noch nie gehabt, dass Micha und ich hier sind, wobei ich mich frage, wer mehr zu sagen hat. Ich hoffe, dass für jeden schon mal ein Chor im Himmel gesungen hat oder dass diese Party möglichst bald kommt. Warum und wozu, das hören wir gleich noch mehr. Übrigens bin ich sehr, sehr stolz, dass wir so eine tolle Band haben und auch andere Musikteams. Heute Morgen ist mir das nochmal richtig bewusst geworden, welch eine Qualität und tolle Musik ihr abliefert. Vielen Dank, das mit so wenig Leuten. Hier im Saal sitzen ganz viele Eisheilige im übertragenen Sinne. Ich sehe auch heute Morgen ein bisschen aus wie Väterchen Frost oder wie Samson oder Tiffy. Aber egal, wir sind da und wir hören auf Gottes Wort und das finde ich super. Und auch ganz liebe Grüße heute an die Leute zu Hause, die streamen, die angeschlagen sind oder aus anderen Gründen nicht kommen können. Schön, dass ihr auch mit dabei seid. Ja, Micha hat es schon anklingen lassen. Wir starten mit einem neuen Thema, mit einer kleinen Reihe. Bei mir ist ja nicht ganz so viel von der Anzahl her, wenn ich durchs Jahr gehe. Und es geht um das Sagen. Und meine Predigtreihe, das Motto lautet, was ich schon immer mal sagen wollte. Und das kann ganz unterschiedlich sein, wer zu wem spricht. Aber so viel schon mal vorab. Es wird bunt, es wird interessant. Und es beleuchtet das Thema von verschiedenen Perspektiven, wer was zu wem sagt. Lasst euch da einfach mal im Laufe des Jahres mit hineinnehmen und überraschen. Was ich schon immer mal sagen wollte. Dazu habe ich mal ein bisschen Post aus den letzten Wochen gesammelt und ich nehme euch jetzt mal mit rein, was da so alles reinflattert. Das ist einmal der Kavol Verlag, die wollen immer was verkaufen. Dann habe ich hier einen Katalog, der kommt auch gefühlt jede Woche. Aha, das ist eine liebe Freundin von der Bibelschule, hält den Kontakt, das ist super. Dann haben wir hier, oh, was Frommes, segensreich mit einigen Angeboten, Büchern, CDs, das klingt ganz gut. FEG Bund ist auch mit dabei. Die nehmen uns auch mit rein in jede Generation. Oh, nochmal Post. Vor Weihnachten jede Woche Lebkuchenschmidt. Sehr lecker. Sonneck, die Diakonissen in Marburg. Oh, dann haben wir eine Postwurfsendung an alle, die große Pläne haben. Ich weiß nicht, ob ihr dabei seid. Brot für die Welt, super. Blutspendedienst, auch super. Bibel TV und hier habe ich noch last but not least Post von einer ganz lieben Freundin, kunstvoll gestaltet mit Bildchen drauf. Das ist Schwester Alma, eine Diakonisse, die schon über 90 ist, die mit mir im Gebet und im Herzen verbunden ist. Das war mal so ganz kurz, was ich an Post so bekomme in letzter Zeit. Und das mag jetzt ein bisschen oldschool und ein bisschen altmodisch erscheinen. Ich hatte ja bei Peters Geburtstag schon mal gesagt, wir sind im digitalen Zeitalter angekommen, auch der Peter. Da wird ja dann auf Social Media gepostet, in Facebook, bei Insta, bei WhatsApp oder wo auch immer. Aber früher waren es halt die guten alten Briefe. Und die können ja ganz unterschiedlich sein. Das kann eine Mahnung sein, eine Rechnung, Werbung oder halt auch ein lieber Brief. Aber ich glaube, so bunt die ganzen auch sind, die haben ja einen Grund. Sie wollen mal motivieren, dass man vielleicht spendet oder einen Vertrag abschließt. Sie wollen Wertschätzung zeigen, vielleicht auch in Form einer Ehrung oder mit einer Urkunde. Oder sie drücken ganz einfach etwas Liebes aus, wie Kinder das manchmal machen. Sie malen ein Bild und unterschreiben dann noch, für Simon, für Mami, mal ein Herzchen drum und ja, sind ganz, ganz dankbar. Hab dich lieb oder was auch immer. Bei einer Mahnung wird der Ton schon schärfer. Vielleicht hat man etwas übersehen und vergessen, eine Rechnung zu bezahlen. Dann ist es eine Aufforderung und vielleicht folgen dann noch weitere Schritte. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich sage, dass uns Liebe ein Liebesbrief ist. den bekommt eigentlich jeder gerne. Liebe und wertschätzende Zeilen, die sind ganz einfach toll. Aber manches haben wir halt leider nicht so gerne. Auch in der Bibel gibt es einige Briefe, die meisten, nämlich 13 Stück, die gibt es von Paulus, aber es gibt ja auch einige andere, die zum Beispiel von Jüngern verfasst wurden, Johannes oder Petrus, oder wo wir den Autor vielleicht gar nicht wissen, wie beim Hebräerbrief. Was wollte Paulus mit den Briefen sagen? Sind es seine Worte oder sind es Gottes Worte? Und wenn es Gottes Worte sind, was will der Schöpfer uns damit sagen? Ich bin überzeugt davon, dass die Heilige Schrift und jeder einzelne Buchstabe, jedes Wort von Gott gewollt ist, auch wenn es noch so klein ist und wenn es von Menschenhand aufgeschrieben wurde. Wir sagen heute, das sind inspirierte Worte. Das sind nach dem griechischen Begriff her Worte, die von Gott ausgehaucht sind, Theopneustos. Wie Atem herauskommt, so sind auch diese Worte von Gott ausgesprochen, ausgehaucht, gewollt. Und damit möchte Gott, wie hier durch Paulus, in eine bestimmte Situation bei der Gemeinde sprechen. Ob an eine Einzelperson wie Timotheus, Titus oder Philemon oder halt an eine ganze Gemeinde. Er lobt, was gut läuft, er legt den Finger in die Wunde, wo die Gemeinde vielleicht in Gefahr steht, den Glauben zu verlieren oder wo vielleicht die Einheit gefährdet ist. Mit dem Schreiben versucht Gott durch Paulus, die Christen dann wieder auf Kurs zu bringen. Anhand einer Gemeinde, und Micha sagte es ja schon, dem Korintherbrief, wollen wir dann mal schauen, was Gott uns so zu sagen hat. Zum einen der Gemeinde damals, aber auch uns heute als Gemeinde und auch jedem Einzelnen. Dazu habe ich mal 3 Punkte mitgebracht, was es zu sagen gibt, was man ändern kann und wie es funktionieren kann. Und damit es funktionieren kann, würde ich ganz gerne noch beten. Ja, Herr, ich möchte dir danken für den heutigen Morgen, für alle, die am Gottesdienst beteiligt sind, für ein doch recht warmes Haus, für dein Wort und auch, dass du immer wieder zu uns sprichst, mit Worten, mit Menschen, durch Situationen. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen, unsere Ohren aufmachst und dass du durch mich sprichst. Hab Dank für deine Gegenwart. Amen. Ja, was es zu sagen gibt. Habt ihr eigentlich gewusst, dass ihr ein Brief seid? Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen spooky. Ihr habt ja auch keine Briefmarke und seid hoffentlich nicht abgestempelt, aber trotzdem sagt Paulus, 2. Korinther 3, Vers 3, ihr seid ein Brief, und zwar ein Brief von Christus, ausgefertigt und überbracht durch meinen Dienst, also Paulus, als Apostel. Und dieser Brief ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Er steht nicht auf Steintafeln, sondern in den Herzen von Menschen. Die Leute lesen uns. Menschen blättern vielleicht nie in der Bibel, sie sind selten oder nicht im Gottesdienst, aber sie sehen, was wir tun, vielleicht auch, wie wir es tun. Und was sehen sie da? Ist das eine Einladung, eine Werbung für den Glauben? Sehen Sie da ganz viel Jesus, was aus unserem Herzen quillt? Und wie war das mit den Briefen, die gelesen werden? Paulus schreibt in Kapitel 4, wie der Korintherbrief, dass die Apostel Vorbilder sind. Ist uns das bekannt und bewusst? Und wie ist das mit den Worten aus der Bibel? Auch da gibt es Worte, die wir gerne hören, also wie bei einem Liebesbrief. Mal ein Beispiel. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte oder aus lauter Liebe. Aber es gibt auch Worte, die wir lieber ignorieren würden. Ich ermahne euch aber, liebe Geschwister, heißt es manchmal in einem Brief. Schauen wir jetzt konkret mal in einen Brief rein, den 1. Korintherbrief, und gucken mal, wie die Leute aus Korinth so drauf waren. Und was Korinth eigentlich so war, wie die Stadt war. Markant für Korinth war, dass sie eine gute Verkehrsanbindung hatte. ein Hafen und ein tolles Straßennetz. Von dort aus ging es dann in verschiedene Richtungen, Länder und Kontinente. Dort gab es viele Nationen, wir würden heute sagen, es war Multikulti, und aufgrund dessen wahrscheinlich auch viele Religionen. Und was ich bisher nicht wusste, 2/3 der Bewohner waren Sklaven. Wie geht man da miteinander um? Zu allem kam noch, dass Korinth 146 vor Christus komplett zerstört wurde und 46 vor Christus durch Cäsar wieder aufgebaut wurde. Und unter ihm blühte die Stadt dann so richtig auf. Für damalige Verhältnisse waren die rund 400.000 Einwohner schon eine Metropole. Wir würden das vielleicht heute mit New York, Frankfurt, London oder was auch immer vergleichen. Und die Stadt hatte ihre Reize, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab einen Begriff damals, wo wir heute sagen würden, das ist das Unwort des Jahres. Und dieser Begriff lautet Korinthern. Es bedeutet, freizügig zu sein, auch im moralischen und sexuellen Sinne. Es bedeutet, ein ausschweifendes Leben zu führen. Mein zweiter Punkt, was man ändern kann. Ich glaube, wie wichtig etwas ist oder wie wichtig jemand ist, das merkt man erst, wenn die Person oder der Sachverhalt nicht mehr da ist. Wenn zum Beispiel eine Person verstorben ist oder wenn es ein Krankenhaus nicht mehr gibt oder eine bestimmte Station geschlossen wurde. Und ich glaube, uns Christen würde auch einiges an Infos fehlen, wenn wir den ersten Korintherbrief oder auch beide nicht mehr hätten. Paulus hat darin ein großes Anliegen, wirklich ein Herzensanliegen. Und das passt super zu dem, was der Micha gesagt hat, dass die Chöre singen und es eine Party im Himmel gibt. Paulus sagt, unser Leben gleicht einem Wettkampf, einem Lauf. Und Ziel ist es doch im Sport, dass man gewinnt. Wenn ich zum Beispiel an Lena denke, wenn sie im Sportverein im Tor steht, dann will der Verein natürlich gewinnen. Oder ich denke an Gesa und Bennett beim Leichtathletik. Da gibt es einen anderen Preis. Früher gab es dafür einen Siegeskranz, einen Lorbeerkranz. Ich glaube, heute würde das keine Katze mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Ich glaube, heute bräuchten wir andere Prämien, vielleicht ein Jahr Prime-Mitgliedschaft bei Amazon oder eine Reise, die in Aussicht gestellt wird. Paulus meint mit dem Preis das ewige Leben. Und das zu ergreifen, das gilt es. Und deshalb spricht er auch so viel, ein Kapitel lang, von der Auferstehung. Deshalb stellt Paulus Jesus immer wieder in den Mittelpunkt. Und durch Jesus hat Gott die Tür in den Himmel dazu weit, weit aufgestoßen. Allerdings, Paulus wollte keine Spaßbremse sein, aber dennoch muss er einige Knackpunkte bei den Korinthern ansprechen. Da wäre zum einen das Miteinander. Da fallen Schwache schon mal hinten runter. Beim Abendmahl kamen Witwen und wahrscheinlich dann auch die vielen Sklaven, die wenig hatten, zu kurz und hungerten, währenddessen die Wohlhabenden sich schon den Bauch vollgeschlagen haben. Zum anderen herrschte Überheblichkeit. Paulus vergleicht die Gemeinde, den Leib, mit verschiedenen Körperteilen. Aber er sagt, alle Körperteile sind wichtig. Jeder Einzelne hat Gaben und die gilt es zu gebrauchen. Paulus bemängelt die fehlende Rücksicht. Bei Speisen geht es nicht darum, worauf man Lust hat oder was unbedenklich ist, sondern er vergleicht das anhand von dem Beispiel des Götzenopferfleisches und er bittet gleichzeitig, dass die Christen aufeinander Rücksicht nehmen sollen. Es gilt, auf das Gewissen des anderen zu achten. Ich habe mich da gefragt, wäre ich bereit, auf etwas zu verzichten, weil es dem anderen nicht gut tut und er vielleicht im Glauben verunsichert wird? Und auch moralische Fragen schwappten bis in die Gemeinde hinein. Ich hatte ja schon den Begriff genannt, Korinthern. Einige führten ein ausschweifendes Leben. In Korinth ging es auch um die Stellung der Frau. glaube, das ist bei uns jetzt weniger ein Thema, aber es gibt Gemeinden, wo das immer noch ja, ein Punkt ist. Es gab in Korinth Rechthaberei, verbunden mit der Frage, wer hat das Sagen, das bis zu Spaltungen führte und wo Neid und Streitigkeiten aufkamen. Aber ich glaube, das größte Manko in Korinth war die fehlende Liebe, Kapitel 13. Die Jahreslosung, auch wieder der Korintherbrief, bringt es so schön auf den Punkt. Dort heißt es, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Geht das so einfach? Bedeutet ja auch, unangenehme Dinge mit Liebe zu tun. Zum Beispiel das verstopfte Waschbecken wieder zum Abfließen zu bringen, den nervigen Kunden freundlich zu bedienen, dem Kind zum 5. Mal auf die gleiche Frage zu antworten, den nach Schweiß riechenden Patienten zu waschen und frisch zu machen. Und ich glaube, wenn wir das ehrlich meinen und ansatzweise schaffen, dann wird es die Gesellschaft und vor allen Dingen auch die Gemeinde revolutionieren. Es wird uns mega herausfordern, wenn wir innehalten, warum und für wen wir etwas tun und vor allen Dingen auch, wie wir etwas tun, nämlich mit Liebe oder halt ohne. Aber Fakt ist, aus eigener Kraft, mit unserem eigenen kleinen Mini-Liebesakku, glaube ich, schaffen wir das nicht. Es muss schon eine Powerbank her, eine XXL-Quelle, ein Akku, der nie versiegt und versagt. 1. Johannes 4, Vers 16 sagt, Gott ist die Liebe. Und ich glaube, die wurde besonders in Jesus sichtbar, in Form einer hingebungsvollen Liebe, tief, echt und ehrlich, bedingungslos und ewig. Und das Schöne ist, wir dürfen uns von Gott beschenken lassen. Und mit einem gefüllten Akku lebt es sich besser. Und da können wir wesentlich besser verteilen. Oder manchmal gebrauche ich das Bild von dem römischen Brunnen mit den verschiedenen Schalen. Lass dich füllen, quill über und gib an andere ab. Man könnte jetzt viele Dinge auflisten, was Korinth anbetrifft. Die Zeit reicht heute nicht aus, um alles anzusprechen, geschweige denn, um Lehren daraus zu ziehen und es im Leben umzusetzen. Ich denke, einerseits ist Korinth auch nicht mit Schönbach vergleichbar. Ich glaube, Paulus würde bei uns andere Punkte ansprechen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich es mache oder nicht in Form dieser Predigtreihe, aber es wäre mal spannend zu wissen, wenn Gott einen Brief an Schönbach schreibt, was da wohl drinsteht, was er lobt, wo er vielleicht auch den Finger in die Wunde legt. Ich glaube, Schönbach ist anders. Keine Metropole, auch nicht Multikulti, Sklaven gibt es Gott sei Dank auch nicht mehr. Aber vielleicht beim Umgang miteinander oder beim Thema Einheit könnte es auch Punkte geben, die uns weiterhelfen. Auf wen kommt es an? Wer ist der Wichtigste in der Gemeinde? Wenn wir auf Paulus hören, dann gibt er uns in Kapitel 3 eine gute Antwort. Ein Beispiel aus der Landwirtschaft, aus der Gärtnerei. Ich nehme euch mal kurz nochmal mit rein in den 3. Oktober. Es war, glaube ich, Erntedank und Kerstin hat das super aufbereitet. Wir haben mit den Kindern das nachgespielt, was es bedeutet, etwas zu ernten und wo man erstmal anfangen muss. Emma hatte die Erde bearbeitet und gesät. Mika hatte gegossen, Ella machte den Wind und Sam hatte die Sonne mittels einer Rotlichtlampe in Händen. Und auch in Korinth gab es verschiedene Leute, die die Gemeinde prägten, Paulus, Petrus und Apollos. Aber jeder wirkt auf seine Art und Weise beim großen Ganzen mit. Paulus sagt, es kommt doch einzig und allein auf Christus an. Wir sind doch nur Diener, die mitarbeiten, die sich von Gott gebrauchen lassen. Aber den Glauben, den weckt Gott. Er schenkt das Wachstum, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben. Heißt für uns, jeder ist wichtig, auf seine Art und Weise. Ein Hartmut am Beamer oder bei den Finanzen, Uwe oder Peter oder andere, die predigen, eine vielseits begabte Heike in der Frauenarbeit, Verkündigung, Seelsorge, Gebet, bei Deko oder noch anderen Dingen. Tolle Mitglieder, die einladen, spenden, das Gemeindehaus sauber machen, dekorieren und, und. Und auch eine Sabine, die mitwirken darf und ihren Platz haben darf. Paulus macht es deutlich, nicht die Person ist wichtig, sondern Gott. Wenn jemand zum Glauben kommt, wir sind immer noch im Korintherbrief, jetzt Vers 5, Kapitel 3, dann ist das ein Geschenk Gottes, der es bewirkt. Aber jeder hat in diesem Prozess seine Aufgabe, wie bei den Kids. Einer pflanzt, einer gießt, aber das Wachstum, das schenkt der Herr. Wir bauen auf Christus, er ist das entscheidende Fundament. Worauf kommt es an? Dass man das Ziel erreicht, den Preis bekommt, das ewige Leben, dass man Christus nachfolgt, mit ihm aufersteht, wie es Kapitel 15 beschreibt. Und da ist jeder in diesem Prozess ein kleines Mosaiksteinchen und der hingebungsvolle Dienst so wichtig. Und ich glaube, da tun wir schon einiges. Welche Gruppen befinden sich eigentlich unter unserem Dach im Gemeindehaus? Wie unterschiedlich sind sie? Und wie ist der Umgang miteinander? Da gibt es zum einen Krabbelkinder, Minis, Kids, Teens, Frauen, Männer, Ältestenkreis und noch viele weitere Gruppen, weil ich jetzt bestimmt jemanden vergesse. Da gibt es Jung und Alt. Ich hatte heute Morgen noch mit Marie geschrieben wegen der Heizsituation und sie sagte, ist überhaupt kein Problem, dann tanzen wir uns warm. Ich fand die Idee klasse, aber ich glaube, wir haben Hemmungen, hier vorne uns irgendwie warm zu machen. Jung und Alt, wie kommen wir miteinander aus? Da gibt es zum einen die Erfahrung der Älteren, von denen die Jüngeren profitieren können, aber umgekehrt auch, wie belebend ist der frische Wind von Jüngeren. Wie toll ist es, wenn eine Gemeinde frisch Bekehrte hat, die begeistert von ihrem Glauben erzählen und andere mitreisen. Ich glaube, wir können gerne noch Ideen und Anregungen entwickeln, wie man das nutzen kann und gemeinsam im Glauben unterwegs sein kann. Da gibt es vielleicht Konservative und Progressive. Einerseits möchte man nicht ewig gestern sein, aber man muss ja auch nicht die Fehler der anderen, der Älteren vielleicht, unbedingt wiederholen. Was hat sich bewährt? Was sollten wir aber beibehalten? Aber umgekehrt, wo gilt es auch mal, alte Zöpfe abzuschneiden und auch mal Neues zu wagen? Ich glaube, das sind spannende und schwierige Fragen. Und es wird uns nur gelingen, wenn wir im Dialog bleiben und die Stärken und Schwächen voneinander nutzen und wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Auch wenn in Schönbach das Miteinander zwischen Arm und Reich sicherlich kein Problem ist, aber vielleicht ist es die Gemeindeprägung, wo wir uns aneinander reiben. Die einen sehen es vielleicht eher eng und die anderen sind eher frei. In Korinth waren es die Judenchristen und die Heidenchristen, die unter einem Dach zusammen waren. In Korinth war ganz schön viel Welt eingezogen. Es wurde korinthert. Vieles drehte sich um das eigene Leben, um Lust und Begierde. Paulus wollte mit dem Brief ein Umdenken bewirken, ein Innehalten, einen Richtungswechsel. In einem Kommentar von William MacDonald zitiert er einen anderen, der heißt Moffat, und der sagte, die Gemeinde, also Korinth, war in der Welt, wie es ja auch sein musste. Doch die Welt war auch in der Gemeinde, was jedoch nicht so sein durfte. Paulus ist klar, Gemeinde kann man nicht isolieren. Welt schwappt auch in die Gemeinde hinein. Kontakte, Bindung, Prägung, all das verschließt sich ja nicht dem Einzelnen und kommt somit dann auch in die Gemeinde. Und es gilt ja einerseits auch, das Evangelium aller Kreatur zu bringen, also auch Kontakt mit der Welt zu haben. Aber was er sagen will, ist, die Richtung ist entscheidend. Aus der Gemeinde in die Welt. In Korinth war die Prägung umgekehrt, von der Welt in die Gemeinde, die dann von der Welt geprägt wird. Schauen wir nochmal auf die Korinther bzw. unseren Ort und die FEG. Wie sehr ist unser Umgang von Toleranz geprägt? Respektieren wir unseren Bruder oder unsere Schwester, auch wenn er oder sie eine andere Ansicht hat? Und wie weit würden wir da gehen? Aus Rücksicht vielleicht auf eine bestimmte Speise zu verzichten, wenn der andere den Genuss enger sieht? Ich glaube, die Zeit des Götzenopferfleisches ist vorbei, wo das Fleisch erst im Tempel einem Götzen geopfert wurde und dann verkauft wurde. Und auch der Genuss von Blutwurst ist heute nicht mehr so das Thema. Aber es bleibt die Frage, wie wichtig ist mir der Bruder bzw. die Schwester? So wichtig, dass ich notfalls verzichten würde, damit sein Handeln aus Glauben und sein Gewissen nicht verunsichert werden? Geht es darum, in aller Unterschiedlichkeit, was uns trennt oder was uns vereint und wo wir den Herrn ehren können? Und sind wir bereit, aus Liebe vielleicht auch mal Nachteile in Kauf zu nehmen? Mein dritter und letzter Punkt, wie es funktionieren kann. Wie so oft ist in diesen Schlüsselfragen, in diesen Lebensfragen die Antwort Jesus. Paulus lenkt den Blick auf den gemeinsamen Nenner, Jesus, Jesus als Fundament. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der schon gelegt ist, Jesus Christus. Er ist das Zentrum der Verkündigung. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet oder selig werden, ist es eine Gotteskraft. Es war jetzt viel Wissenswertes rund um Korinth, viele Knackpunkte. Aber so richtig haben wir es noch nicht ergriffen. Wie kann es gelingen? Wie kann aus diesem Schmelztiegel an unterschiedlichen Leuten ein Miteinander verbunden werden? Wie kann Zusammenleben gelingen? Und das nicht nur einfach so, wenn man sich mal zusammenreißt oder bemüht. Das gelingt vielleicht eine kurze Zeit, aber ich denke, irgendwann, früher oder später, sind wir wieder im alten Fahrwasser. Paulus gibt in meinen Augen einen entscheidenden Tipp. Im 13. Kapitel ist die Lösung von all dem zu finden. Das entscheidende Tool, der Kitt, der alles zusammenhält, ist die Liebe, weil Gott selbst die Liebe ist. Und die wird in Jesus so deutlich sichtbar und erfahrbar. Eine sich schenkende, hingebende Liebe, das Hohelied der Liebe, das super geeignet ist, um Liebe zu verdeutlichen. Allerdings, bevor ich es jetzt lese, habe ich eine kleine Anpassung vorgenommen. Ich habe das Wort Liebe durch Jesus ersetzt, der ja die Liebe ist. Und ich glaube, da bekommt der Text nochmal eine andere Tiefe. Das Wichtigste ist Jesus. Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe Jesus nicht, so bin ich ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe Jesus nicht, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe Jesus nicht, dann nützt es mir gar nichts. Jesus ist geduldig und freundlich, er ist nicht verbissen, er prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Jesus verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Er lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Jesus freut sich nicht am Unrecht, sondern er freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Jesus nimmt alles auf sich. Er verliert nie den Glauben und die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Jesus wird niemals vergehen. Einmal wird es keine Prophetien mehr geben. Das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören und auch die Gabe, Gottes Gedanken zu erkennen, wird nicht mehr nötig sein. Denn diese Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene da ist, wird alles Vorläufige vergangen sein. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als Erwachsener habe ich das kindliche Wesen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich schon jetzt erkennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Jesus. Von diesen dreien aber ist Jesus der Größte. Jesu Liebe ist grenzenlos, bedingungslos und ewig. Und Jesus möchte, dass wir uns von ihm und von seiner Liebe beschenken lassen, von der uns niemand und nichts trennen kann. Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Er nimmt dich mit weit ausgebreiteten Armen der Liebe auf. Jesus liebt nicht einfach so alle. Er liebt jeden Einzelnen, nicht als Massenware, sondern als kostbare und einzigartige Unikate. Lass uns noch mal ganz kurz einen Blick auf die Jahreslosung werfen. Noch so ein Vers aus dem 1. Korintherbrief. Ich nehme allerdings noch den Vers vorher mit dazu. Und da gibt Paulus einige Tipps für den Glauben und den Umgang miteinander. Seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig und stark. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Echte Liebe hat das Wohl des anderen im Blick. Wenn wir wirklich von echter Liebe regiert werden, dann kommt niemand zu kurz. Das könnte die Lösung sein. Echte Liebe schafft auch rechten Umgang miteinander. Und was heißt das für uns als Gemeinde? Wir können noch so viele Kreise gründen. Das hört sich super an. Aber ohne Jesus ist das alles nichts. Es könnten sich die Mitgliederzahlen verdoppeln, aber ohne Glaube und Jesu Erlösung ist das nichts. Mein Fazit: Gottes Liebe ist so groß, dass sie nicht wirklich jemals verstanden werden kann. Aber man darf sie empfangen. Man muss sich von ihr ergreifen und beschenken lassen. Und Jesus drückt diese Liebe auf ganz individuelle und persönliche Art und Weise gegenüber jedem Einzelnen aus. Genauso, wie du es brauchst, als ob es nur dich, diesen einen Menschen gäbe. Lass dich beschenken und lass die Liebe zur Herzenssache werden. Ein kleiner Punkt noch. Was ich schon immer mal sagen wollte, das ist ja das Thema heute und die Fragestellung für die nächsten Wochen. Zu welchem Ergebnis ist Paulus beim Umgang mit den zugegeben nicht immer einfachen Korinthern gekommen? Was ist sein Fazit für die Gemeinde und letztendlich auch für uns? Was will er uns damit sagen? Da habe ich mal anhand der Kapitel ein paar Punkte aufgeschrieben und zusammengefasst. Wir brauchen einander, indem wir einander dienen und uns einbringen. Wir sollen zielorientiert leben, wo uns das ewige Leben wichtig ist. Und es kommt einzig und allein auf Jesus an, nicht an den Personen, die in seinem Reich mitarbeiten. Es gilt, in Demut zu dienen und geistlich zu wachsen, um nicht bei der Milchspeise stehen zu bleiben. Und Zentrum unserer Verkündigung ist das Wort vom Kreuz. Wir sollen aufeinander Rücksicht nehmen, zum Beispiel beim Abendmahl oder auf das Gewissen und den Glauben des anderen achten. Das wichtigste Tool dafür ist die Liebe. Wenn wir das im Gemeindealltag und im Leben umsetzen, ich glaube, dann haben wir viel gelernt. Und dann hatte Gott uns durch Jesus heute viel zu sagen. Wir haben jetzt noch einen kleinen Liedeinspieler, der das Ganze nochmal aufgreift, wo die Liebe bleibt, wo nochmal Verse von Kapitel 13 auch drin sind.